Hallo, liebe WMF-Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus eurem Lieblingsmonat im WMF-Universum, dem WMF-STD, dem WMF-Star Trek-Dezember. Und dieser Podcast, der ja vom Universumsrat gewählt wurde zum wichtigsten Podcast des 21. Jahrhunderts, ist auch heute wieder auf einer Mission, um euch nicht nur glücklich zu machen, sondern auch zu bestärken, dass der Weg, den ihr geht, mit Sicherheit der richtige ist. Denn er hat euch dazu geführt, diesen Podcast gerade zu hören, und richtiger kann ein Weg überhaupt nicht sein. Falsch wäre es zu denken, dass ich jetzt hier alleine sitze und die ganze Zeit über Star Trek rede, denn das wäre für euch wenig befriedigend, es wäre kaum inspirierend, es wäre, als würde man eine Gießkanne im Meer benutzen. Völlig sinnlose Tätigkeit und verschenkt und vergebene Liebesmühe. Aber ich bin nicht alleine, sondern ich habe die Frau an meiner Seite, die das Leben zu dem Freudenfest macht, das es ist, seitdem ich an ihrer Seite sein darf. Sie schafft es, mich zu einer Art verbesserten Version meiner selbst zu machen, ohne dass ich wüsste, wie sie das tut. Aus ihren Fingern strömt Magie. Und deswegen begrüßen Sie mit mir die zauberhafte, fantastische, durch nichts und niemand auf der Welt zu ersetzende Maria Lorenz.
Hi.
Hallo Maria, guten Morgen.
Recht herzlichen guten Morgen.
Wir haben uns hier nach dem Aufstehen zum Frühstück getroffen.
Ja, das stimmt.
Haben uns hier eine kleine Betteninsel gebaut.
Ja, und getroffen halt auch deswegen, Nils und ich, wir machen auch Termine in unserer Wohnung miteinander, weil hier kann ja nicht jeder machen, was er will.
Nee, das nur wirklich nicht.
Du musst auch immer mit mir ein bisschen vorsichtig sein, also, und mit du meine ich jetzt das universelle Du, Mann.
Das universelle ja. Du.
Das sagt man doch, oder?
Jemand hat übrigens, das können wir mal kurz vorwegnehmen, wir haben gefragt, welche Filmreise wir nächstes Jahr machen. Da sind viele Filmreihen dabei, die nicht in Frage kommen.
Ich kann ja mal ein paar vorlesen, weil es ist ja auch nicht immer jeder auf Twitter.
Das stimmt. Das kannst du mal machen. Es sind aber ein paar Filmreihen dabei, bei denen ich überlege, sie in den normalen WMF-Kanon zu übernehmen.
Ja.
Da sind ein paar schöne Sachen dabei.
Finde ich auch wichtig, weil wir tatsächlich ja langsam alles geguckt haben.
Meinst du, ich bin mal gespannt, welche Reihe wir als erstes fertig haben. Was glaubst du, welches ist? Ich schätze, es ist Bond.
Nee, glaube ich nicht.
Nee?
Nee. Also.
Rennie Harlan sind wir, glaube ich, auch ganz gut dabei.
Beethoven?
Beethoven haben wir ja noch, sind wir noch über den ersten gar nicht hinausgekommen.
Ja, aber es gibt doch nur vier oder so, oder?
Nee, ich glaube, es gibt mehr. Sechs oder so. Police Academy. Können wir auch mal weitermachen.
Stimmt. Also. Soll ich mal vorlesen?
Ja.
Highlander oder Schulmädchenreport?
Highlander übrigens eine super Idee. Highlander sind, glaube ich, vier Teile. Und ich meine, wir kennen die großartige Folge über Highlander 2, glaube ich, bei How Did This Get Made?
Wo sehr lange darüber diskutiert wird, ob er Christopher Lambert oder einfach Christopher Lambert heißt. Ja. Und einfach irgendwer nur mal angefangen hat, ihn so zu nennen.
Und Highlander 2 zum Beispiel hat einen irrsinnig bizarren Soundtrack von Stuart Copeland, dem Schlagzeuger von Police.
Superman.
Auch ganz gut, da gibt es auch mehrere Sachen, die man dann da machen kann. Also
was
die,
willst du
die
denn
klassischen,
machen?
Die klassischen Superman. Das sind ja,
ich bin
schon
immer noch sehr aufgeregt, dass ich Magie in meinen Fingern habe übrigens.
Die klassischen Superman, das sind glaube ich vier oder fünf.
Ja.
Dann gab es ja diesen einen Superman-Versuch, Superman Returns.
Wir hätten natürlich alle gern Nicolas Cage als Superman gesehen.
Naja, der wäre von Tim Burton gewesen, der wäre auf jeden Fall gut gewesen. Mhm. Und dann kommen ja noch die, wie heißt der, Henry Cavill oder so, Superman.
Das, diese eine, und müssen wir dann aber auch alle Filme gucken, in denen Superman mitspielt oder nur die Superman-Filme?
Nur die Superman-Filme.
ist ja, was einige vielleicht nicht wissen, ist, dass Nils Lieblingsheld, Superheld.
Ja. Mein Lieblingssuperheld ist Superman und ich bin bis heute traurig darüber, dass er noch nie adäquat verfilmt wurde, weil diese ganzen Henry Cavill-Filme der letzten Jahre sind ja auch so ein unsagbarer Rotz.
Ja, aber Lois und Clark warst du schon Fan.
Stimmt, es gibt auch die ganzen Serien. Lois und Clark, Smallville.
Lois und Clark habe ich geguckt früher. Smallville gar nicht. Smallville übrigens, die blonde Schauspielerin aus Smallville, deren Namen mir gerade nicht einfällt, die glaube ich auch seine Freundin spielt.
Tori Spelling.
Nee. ist kürzlich als Mitanführerin einer Sexsekte verhaftet worden.
So, jetzt wird's interessant.
Wer darüber mehr hören will.
Da kann ich zu relaten.
Ja, pass auf. Es ist wirklich spannend. Es ist wirklich richtig spannend, Leute. Es gibt eine vermeintliche Selbsthilfegruppe in Kanada namens Nexium, aber geschrieben irgendwie N-X-I-V-M, also so komisch lateinisch. Oder Latein? Sagt man lateinisch oder Latein? Egal.
Vor allem klingt es wie so ein Computerprozessor, so ein Mainboard-Prozessor. Ich habe einen neuen Nexium eingebaut.
Ja, ja, total. Um einen Typen rum, natürlich wie immer, um einen Typen rum. Diese ganze Selbsthilfe-Sache, dessen Namen ich auch vergessen habe. Also ganz gut bei mir hier. Aber ich improvisiere ja gerade. Und es gab eine Frau, die ausgestiegen ist, nachdem sie mittlerweile schon Sachen durchmachen musste, wie, Achtung, Brandings auf ihrem Körper, wo zum Beispiel seine und die Initialen dieser blonden Schauspielerin ihr auf den Körper gebrannt wurden. Verkleidet als Selbsthilfegruppe, der auch relativ viele Schauspieler übrigens mit drin waren. Und sich aber mehr und mehr herausgestellt hat, dass das einfach irgendwie, dass Leute sexuell missbraucht werden, dass Leute, also man kann ja psychologischen Pressure in ein Gruppenbranding auch nur eigentlich als Folter und Missbrauch verstehen. Und da sind nach und nach total krasse Sachen ans Licht gekommen und darüber gibt es natürlich einen Podcast, deswegen bin ich darüber gestolpert. Darüber bin ich wiederum gestolpert, weil Jason Mantzoukas, meine große zweite Liebe, den im Armchair-Expert-Podcast von Dax Shepard empfiehlt. Diesen, oder Dax empfiehlt ihm den, oder wie auch immer. Nexium und der Podcast heißt aber Uncover. Und Nexium ist nur eine Staffel davon. Und es ist auch, glaube ich, die erste und die sind mittlerweile in der dritten oder vierten. Aber diese Staffel ist so spannend. Ich finde ja auch Sekten total spannend. Du ja auch, du solltest das auch mal hören. Und,
ich habe nochmal angefangen zu hören.
Ja? Und so ein Journalist trifft irgendwie in seinem Heimatdorf, wo er irgendwie seine Eltern besucht oder so, auf eine ehemalige Schulfreundin, die eben die ist, die ausgestiegen ist. Und die erzählt ihm das alles. Und dann wird diese ganze Story sozusagen auseinandergenommen. Und die rechte Hand von diesem Typen, der sozusagen diese Sekte geleitet hat, ist die blonde Schauspielerin aus Smallville.
In meiner Sexsekte basiert alles auf Freiwilligkeit, aber mein Körper muss halt angebetet werden.
Mhm.
Das hat mir gar nicht zugehört,
und
ne?
Doch, aber wie viele Mitglieder hat die?
Bis jetzt haben wir ein kleines Mitgliederunterversorgungsproblem, aber wir arbeiten dran.
Verstehe. Ich freue mich aber, dass du noch optimistisch bist. Also ich will noch mal einmal nur, weil das immer so doof ist, diese halben Infos. Also der Anführer heißt Keith Raniere und ich wollte gerne, Allison Mack heißt die Schauspielerin.
Verstehe.
Kennst du die?
Nee. Ich dachte gerade, du sagst, der Anführer heißt Keith Richards. Habe ich gedacht, eine Sexsekte mit Keith Richards als Anführer.
Ja. Guck mal hier, die Blonde neben dem Typen.
Cool.
Der Typ ist der Anführer und sie ist diese Schauspielerin.
Habe ich noch nie gesehen.
Nee?
Nee.
Hast du Smallville nicht geguckt?
Anscheinend nicht.
Ich auch nicht. Ich fand es immer total langweilig. Also es sah immer sehr langweilig aus. Das war aber so eine typische, fand ich, so eine so eine 90er Jahre Teenager-Serie, wo schon das Licht in der Serie so scheiße aussah. Also ja, alles war so weichzeichnerisch und irgendwie, ja, und alle sahen so super glatt aus und so. Ich mochte das, hat mich überhaupt nicht interessiert.
Ja, Superman.
Ich brauchte es immer hart, weißt du, deswegen habe ich Golden Girls geguckt.
Superman wurde bisher außerhalb von Comics leider nicht besonders gut dargestellt.
Wir sind jetzt ein bisschen abgeschwiffen, Leute. Das ist natürlich etwas, was ihr von uns überhaupt nicht gewöhnt seid. Deswegen entschuldige ich mich an der Stelle und lese die Liste weiter.
Ja.
Star Wars, natürlich schlagen die Leute Star Wars vor. Star Wars war übrigens auch der einzige Film, der einerseits sehr viel vorgeschlagen wurde und andererseits ganz viele geschrieben haben, kein Star Wars. Was sagst du zu Star Wars?
Ja, es ist halt ein Cheap Shot, ne? Also Star Wars ist halt super naheliegend.
Ja, aber ist ja Harry Potter und Star Trek auch.
Ja. Star Trek schon nicht mehr so naheliegend, nee, aber Star Wars, also ich meine,
also schon.
Vor allem die ersten drei, also 1 bis 3, da wäre eine Menge Futter für uns drin. Jaja, nicht mögen die Magus.
Ja, ja, ach, absolut, auch in den letzten. Also wir müssen uns dann natürlich überlegen, ob wir dann auch so Rogue One machen, also diese One-Offs und so, ne?
Das eine One-Off.
Es gibt nur das eine, ne?
Ja. Obwohl, es gab ja noch einen Ewoks-Film.
Ja, und den Weihnachtsfilm. Saw?
Ja, da auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. Wirklich, Leute, beruhigt euch bitte wieder. Ihr müsst auch ein bisschen verstehen, dass es der Dezember immer meine Wohlfühlphase ist und mein Dankeschön an euch für die Lindenstraße.
Ja, ihr müsst auch ein bisschen mal auf unsere zarten Seelen achten.
Weil Saw ist fies, ne?
Ja, ich fand schon den ersten irgendwie.
Hast du geguckt?
Ja, klar, aber dieser.
Ich habe mir mal alle durchgelesen.
Dieser Torture-Porn ist halt überhaupt nicht mein Genre. Ich finde das ganz furchtbar.
Hier schickt jemand einen Lindenstraßen-Marathon vor.
Auch eine schöne Idee.
Findest du? Klasse. Noch mehr Lindenstraßen.
Dann können wir auch mal den Lindenstraßen-Film gucken.
Nee. Es wird keinen Lindenstraßenmarathon geben. Es gibt einen Lindenstraßenfilm. Willst du mich verarschen?
Der heißt, glaube ich, die.
Seit ich rausgefunden habe, dass Til Schweiger bei der Lindenstraße mitgespielt hat, bin ich so wütend auf euch alle, dass ihr mich einfach so lachend in die Kreissäge rennen lasst. Das ist einfach so unverantwortlich von euch.
Ich glaube, da heißt irgendwie die Entführung von Unterbeimer oder so und da spielt auch Herbert Feuerstein mit.
Das ist also eine Satire.
Ja. Aber mit der Lindenstraße.
Alle 18 Filme, in denen Bud Spencer und Terence Hill gemeinsam vor der Kamera standen.
Finde ich auch eine schöne Idee. Aber wir sind jetzt mit 13 Filmen in diesem Dezember schon überfordert. Deswegen habe ich vor 18 natürlich noch viel mehr Angst.
Minimal überfordert. Ich kann nicht 18 Filme in einem Monat machen.
Aber es ist eine schöne Idee.
Die Muppets.
Das ist natürlich meine große Liebe.
Ich habe hier einen persönlichen Favoriten. Sissy.
Oh Gott, das muss ich im Studium gucken.
Deine Reaktion macht eigentlich noch mehr, dass ich es will.
Aber es sind doch nur 2 oder so.
3 sind es.
3. Sissy wird jetzt neu verfilmt von Frauke Finsterwalder, die den großartigen Film Finsterworld gemacht hat, bei dem sie mit Christian Kracht, mit ihrem Mann Christian Kracht das Drehbuch geschrieben hat. Und eine tolle Regisseurin und eine alte Kommilitonin von mir. Sie hat Doku studiert, ich habe Spielfilm studiert, aber wir haben uns am ersten Tag an der Filmhochschule kennengelernt und haben uns beide ein bisschen wie Outlaws gefühlt und sehr gut verstanden. Und eine
kann sie nicht mal als Gast kommen?
Eine extrem, ja, die lebt in Indien.
Oh, okay. Das sprengt ein bisschen unser Reisebudget.
Die leben immer sehr sehr woanders, haben jetzt auch eine Zeit in Kalifornien gelebt, jetzt leben sie gerade in Indien.
Ach. Oh, das ist ja mein Traum. Das machen wir auch noch, ne?
Ja.
Immer so ein paar Jahre woanders leben.
Und aber eine wahnsinnig tolle Regisseurin. Und sie dreht jetzt Sissy neu. Da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil sie auch gesagt hat, sie will sozusagen ein bisschen den feministischen Charakter, den Elisabeth eigentlich hatte, mal hervorstreichen, die als für eine Frau damals wahnsinnig modern gelebt hat und sich nichts hat sagen lassen. Und sie will Sissy jetzt mal so verfilmen, wie badassig sie eigentlich war, sozusagen.
Sehr interessant, das finde ich sehr interessant.
Freue ich mich total drauf.
Dann warten wir noch, bis das raus ist und dann gucken wir die alten und die neuen back to back.
Okay.
Wie hoch schätzt du eigentlich die Chancen ein, dass wir innerhalb von 2 Stunden 2 Folgen aufnehmen?
Sehr hoch.
Okay.
Fahr fort.
Hobbit, Herr der Ringe natürlich kam mehrere Male. Best of von Weihnachtsfilmen. James Bond.
Jemand hat James Bond geschrieben? Wir gucken doch die ganze Zeit James Bond.
Mit Casino Royale als Adventskalender mit einer Folge täglich bis inklusive beider Feiertage. Okay, jemand möchte uns komplett aus dem Verkehr ziehen. Wobei, das wäre auch mal eine Challenge. So einen Monat jeden Tag einen Film gucken und besprechen.
Nein.
Okay. Jemand schreibt runter für ahnungslose Frage eines Laien. Wieso wird Casino Royale hier explizit genannt? Das würde ich mich auch mal mit einreihen.
Naja, weil ich glaube, die Nachfrage bezieht sich auf den Daniel Craig Casino Royale. Aber es gibt ja Casino Royale als 60er-Jahre-Film.
Ich meine den
Film.
Aus den 60ern, genau. Eine Parodie auf die Bond-Filme.
Genau.
Vielen Dank, Bildungslücke geschlossen. Ich freue mich, wenn unsere Hörer sich gegenseitig ein bisschen... Fast and Furious? Fand ich auch kurz eine gute Idee. Kein Wunder, dass es nicht weitergeht. Wer hat schon Bock auf Teil 2? Jetzt beruhigen wir uns aber wieder, ne?
War wirklich.
Nightmare on Elm Street? Nein.
Hab ich auch kurz vorgeschlagen, Freddy Krüger.
Ja, geht mal alle ein bisschen spazieren.
Die sind ja wirklich harmlos. Die
nicht für mich, Nils.
Johnny Depps erste Filmrolle.
Ja, aber da ist er ja auch wirklich sehr richtig Schlüsselszene nach der anderen. Alle Filme, in denen Samuel L. Jackson mitspielt. Ich würde schon sagen, wir machen eine Filmreihe, die inhaltlich zusammengehört.
Würde ich auch sagen. Wobei, bei Samuel L. Jackson hängt es ja ein bisschen inhaltlich zusammen.
Klasse. Miss Marple und wenn das zu wenig ist, noch die Hercule Poirot-Filme dazu. Miss Marple kam nochmal. Alle weihnachtlichen Bill Murray-Filme.
Da habe ich mir auch gedacht, hä, was sind denn alle weihnachtlichen Bill Murray-Filme?
Na,
also Scrooge. Also,
ja, und dann gibt es doch hier Merry Christmas with Bill Murray oder so. Und dann gibt's, naja, so ein bisschen ist Groundhog Day, fühlt sich auch immer so holidaymäßig an.
Aber spielt halt nicht an Weihnachten.
Aber im Schnee. Das ist auch schon mal hier und da weihnachtlich geschmückt. Alle Spider-Man-Filme.
Das finde ich auch ganz interessant.
Hm. Stirb langsam.
Zu wenig.
Ich übergehe die wir schon mal hatten, ne?
Ja.
Transformers. Aber da können wir einfach 10-mal den gleichen Film gucken. Merken es nicht. Finde ich langweilig, du auch?
Ja, finde ich auch langweilig.
Also Entschuldigung, wir wollen dich natürlich nicht angreifen, die Person, die es vorgeschlagen hat. Es ist ein Vorschlag, Safe Space. Didi Haller von alles.
Fände ich geil. Alle Didi-Filme, sind ja so 7 Filme oder so.
Nee, fickt euch. Asterix.
Wieso sollen wir es denn ficken?
Weil das ist so ein Vorschlag, wo wirklich jemand gerade sich schelmisch die Hände reibt.
Nee, Didi-Filme sind super.
Nee.
Die sind echt lustig.
Ja, oh, der Satz hat dich leider disqualifiziert, Nils. Ich kenne ja auch deine lustige Musik, die du immer hörst, deswegen nein, danke. Palim, palim,
verschätzt
ohne mich.
Ich glaube, nehmen mal die Didi-Reihe in die normale, in den normalen WIMAF-Kanon auf.
Na, das sehen wir noch. Asterix-Filme?
Ja.
X-Men oder das MCU?
Ja, MCU habe ich auch mal vorgeschlagen, aber es sind ja jetzt mittlerweile MCU Phase 1 sind ja, glaube ich, 22 Filme oder so.
Wirklich?
Also keine Ahnung, aber so wahnsinnig viel.
Krass. Morgan Freeman-Filme? Terminator? Olsen-Bande?
Terminator sind ja jetzt 6, glaube ich, ne? Stand jetzt. Glaube ich 6 oder 7 sogar.
Kann sein. Olsen-Bande? La Boom?
Ja. Boom finde ich gut. 2 Filme.
Im Dezember.
Na.
Ciao, Kakao. Mission Impossible. Dudu? Was ist Dudu?
Ja, Dudu, das war nämlich das, was ich geil fand. Dudu fände ich richtig geil.
Das ist irgendeine VW-Käfer-Sache, ne?
Genau. Hm. Dudu können wir auch in den BIMAF-Kanon aufnehmen, weil die sind auch sehr trashig, die Filme. Der Hauptdarsteller heißt Jimmy, der hat so einen geilen Namen, Jimmy Bondi, glaube ich. Was ja schon ein geiler Name ist.
Wir können ja auch mal wieder versuchen, eine Reihe aufzunehmen, die wir cool finden.
Jimmy Bondi.
Der Pate.
Ja, gut.
Bin ich natürlich sofort Feuer und Flamme.
Finde ich auch gut.
Nolans Batman-Trilogie. Oder überhaupt, nee, alle Batmans. Ah, hier steht Nolans Batman-Trilogie. Aber ich würde sagen, wenn dann alle Batmans.
Wenn dann alle Batmans, das stimmt.
Das finde ich übrigens, das ist interessanterweise, obwohl ich kein Batman-Fan bin, aber die Idee, die ich am interessantesten finde, weil ich finde immer interessant, wenn man so wie jetzt auch bei Star Trek quasi auch über so ein paar Jahrzehnte spannt und dadurch irgendwie so eine sehr unterschiedliche Idee von so Filme machen hat.
Ja. Ja, alle Batmans sind eine Reihe, die sehr, sehr gut anfängt und dann sehr, sehr stark nachlässt.
Aber Batman vs. Superman, hallo? Bester Film des Jahrtausends. Sind einfach nur noch. Da ist Batman ja ein Roboter, ne?
Wenn wir das nächstes Jahr machen.
Der, ein Roboter, der die Form von SpongeBob hat.
Wenn wir das nächstes Jahr
oder?
Machen.
Oder?
Nö.
Und so, meine Damen und Herren, sieht Beziehungssupport aus.
Wenn wir das nächstes Jahr machen, dann endet es doch vielleicht sogar auf dem Robert Pattinson Batman. Kommt denn die nächste Jahr?
Robert Pattinson ist jetzt Batman?
Ja, Robert Pattinson ist Batman.
Okay.
Und der Pinguin wird gespielt von Colin Farrell.
Der Pinguin, warum taucht der denn immer wieder auf? Guckt er noch.
Klassischer Batman-Bösewicht.
Ich habe ja eine Zeit lang auch Gotham geguckt.
Ja.
Das nochmal hier, ne? Die Phantasm-Reihe? Reihe? Jetzt gibt es so Filme mit Robin Williams, Jim Carrey oder Meryl Streep, aber das ist ja kein, sind ja kein, also nicht die Art Reihe, die wir im Kopf haben. Wobei es eine interessante, ich finde es interessant für unsere normale Reihe, so Robin Williams Filme.
Ja.
Zurück in die Zukunft, Dirty Harry, Police Academy, Predator. Dann hat einer hier so eine Reihe. Ich weiß nicht, wo da der Zusammenhang ist. Jemand hat einfach so Filme aufgereiht. Gibt wahrscheinlich einen Zusammenhang, den ich nicht erkenne, als Laie. Aber Nils glaube ich gerade auch nicht.
Okay. Das Untere sind alles, aber bei Hala Rising sind es alle Reffen-Filme, aber was das davor ist, vielleicht ist auch Reffen.
Ach so, das sind bestimmt alle Reffen-Filme.
Na gut, dann.
Ach so, ja, hier steht's. Also das ist ein Thread, sorry. Ich würde es feiern, wenn ihr Nicholas Winding Refn-Filmografie gucken würdet, so als Rache für die Lindien, weil es unendlich unterhaltsam wäre. 11 Filme.
Auf gar keinen Fall gucke ich 11 Refn-Filme. Also da ist einfach mein starkes Veto.
Warum? Und wieso muss ich Lindenstraße gucken? Ich quäle mich seit 2 Jahren durch die
Lindenstraße. Du willst auch keine Refn-Filme gucken?
Ich fand ja Drive gut. Na, wir gucken mal. Loyo.
Auch nur 2 Filme.
Indiana Jones, Jurassic Park, alle Griswold-Filme. Alle Filme mit Zwillingen, das fand ich ganz lustig. Weil das
Griswold sind, glaube ich, 5.
Mystery Science Theater 3000 und Eis im Stiel. Obwohl die Person geschrieben hat, Eis mit Stiel.
Eis im Stiel finde ich auch lustig, aber Mystery Science Theater ist ja insofern weird, als dass die Filme ja schon daraus bestehen, dass jemand einen Film guckt und den kommentiert.
Ja, ja. Das weiß ich auch nicht.
Und wir mehr. Kommentieren dann, wie die Filme kommentieren. Super Meta.
Ja, gucken wir mal. Also ich fand am interessantesten Batman, Nicholas Winding Refn oder wie der heißt. Das war's, glaube ich, auch. Also ich würde auch sofort Herr der Ringe machen und so. Aber ich würde auch Star Wars machen eigentlich. Vielleicht machen wir dann, wenn es ein bisschen näher rückt, nochmal eine Umfrage.
Ja, gucken wir mal. Ist ja noch ein bisschen hin bis zum nächsten Dezember.
Ja. Na, ich hatte nur so Angst, weißt du, wenn hier so eine 18 Filme Bud Spencer Sache kommt, würde ich einfach gerne im Januar schon anfangen diesmal. Weil wir haben uns etwas abgehangen mit den Zeiten.
Ja. So.
Jetzt geht's los. Fast eine halbe Stunde drin, jetzt geht's los. Also, wir haben geguckt. Treffen der Generation.
Ja. Star Trek 7.
Die große Übergabe. Die große Vertretungsübergabe. Geht los mit einem kleinen Teil der Crew, wirklich sehr klein, nur Kirk, Scotty und Chekhov. An Bord des Jungfernflugs einer neuen Enterprise. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind sie auch schon in Rente, weil sie werden gefragt, was sie hier denn jetzt im Ruhestand so machen.
Ja.
Und es gibt einen neuen, sehr aufgeregten Captain, der dir sehr bekannt vorkam.
Ja. Übrigens, das wäre übrigens auch eine gute Reihe, die wir machen könnten. Alle John Hughes-Filme.
Fast zu gut. Aber da können wir bestimmt gute Gäste kriegen.
Das stimmt. Denn das erste Lied, das mir in den Kopf kam, als dieser Star Trek-Film losging und ich die ersten Szenen da auf der neuen Enterprise gesehen habe, war When Cameron was in Egypt's land, let my Cameron go. Das die ikonische Szene aus Ferris macht Blau.
Ganz kurz mal. Ich habe Ferris macht Blau noch nie gesehen. Ich gab aber natürlich ich weiß, worum es geht und was passiert und wie es ausgeht und ich kenne viele ikonische Szenen. Ich habe aber so das Gefühl, wenn man mal alle Szenen, die mir als ikonische Szenen aus Ferris macht Blau verkauft werden, so zusammenzähle, ist das der ganze Film.
Das ist richtig, denn Ferris macht Blau besteht nur aus ikonischen Szenen.
Okay, also habe ich das richtig gespürt.
Ja.
Okay.
Sie sind der Würstchenkönig von Chicago? Ferris macht Blau hat nur ikonische Szenen.
Meinst du, der würde mir jetzt noch gefallen?
Also, es würde mich sehr wundern, wenn nicht, weil es ist immer noch ein perfekter Film. Das ist wirklich ein perfekter Film.
Kann es sein, dass wir den vielleicht mal für Viemaf machen müssen und ich den das erste Mal gucke und ja, euch aber, dann erzähle, wie ich den fand?
Aber dann können wir wirklich überlegen, ob wir alle John Hughes-Filme einfach machen.
Ja, klar.
Weil dann gucken wir 10 perfekte Filme hintereinander.
Es gibt ein paar, also ich kenne nicht alle, aber Say Anything ist toll und Pretty in Pink ist toll. St. Elmo's Fire ist toll.
Es gibt 2, 3 Ausfälle, also Juniors großer Tag oder so, wo so ein Baby über eine Baustelle krabbelt.
Okay, wow. Oh, ich bin schon so sauer. Ach, Leute, ich mag keine kleinen Kinder, es tut mir leid.
Aber auch die hier.
Aber wenn ich das schon höre, die bauen ja auch nur Scheiße. Da sind bestimmt Leute in Gefahr wegen dem Baby.
Aber die beiden Kevin-Filme sind ja auch John Hughes und so. Das ist schon.
Vor allen Dingen tatsächlich auch eine weihnachtliche Reihe, ne?
Das hat Hand, die Mischung des Begriffs Hand und Fuß ist ja auch Use. Deswegen
also ich hab eine Mischung aus Respekt und Angst gerade.
Rangst?
Rangst. Oder Aspekt. Okay. Das Problem ist nur. Was ich jetzt gerade sehe, Nils,
was denn?
Ist, dass es ein bisschen respektlos ist unseren Hörern gegenüber, dass sie Filme für uns sammeln und wir uns dann aber was komplett anderes ausdenken.
Das ist nicht respektlos, das geht ja hier um Inspiration. Aber bleiben wir doch mal beim Film, denn der Darsteller des Cameron aus Ferris macht Blau ist jetzt plötzlich Kapitän der Enterprise und viele, vielleicht auch Leute, die nie so wie du Ferris macht Blau gesehen haben, kennen ihn als seltsamen Mitarbeiter im Büro des Bürgermeisters.
Ich kenne ihn aus Chaos City, genau.
Bei Chaos City oder Spin City, ich weiß immer nicht, wo die Spin City.
Ich glaube, hier hieß es Chaos City.
Die Serie mit Michael J. Fox und Silvia Michael J. Fox als Berater des Bürgermeisters, da ist er, da spielt er diesen weirden Mitarbeiter.
Eine ganz tolle Serie. Und was ich übrigens erst dank dir verstanden habe, ist, dass der Darsteller des Bürgermeisters Brad ist von Brad und Janet aus Rocky Horror Picture Show.
Ja.
Das ich stimmt. Extrem krass.
Ja.
Weil wenn man die Fotos so nimmt, also weil der Style ist so anders, ne? Das ist so, jetzt ist er ja eher so ein bisschen dann Ted Danson.
Ja. Und Susan Sarandon war übrigens die Janet in der Rocky Horror Picture Show.
Das weiß ich. Ja. Ja, weil die sieht, also die sieht sich quasi selber noch ähnlicher und vor allen Dingen hat man die, also oder in meiner Wahrnehmung habe ich die altern sehen, also durch die Filme. Und ihn kenne ich quasi als Brad und dann wieder als Mayor of Chaos City.
Aber ist nicht lustig, dass er später den Mayor spielt und damals Brad Majors war?
Stimmt. Wenn halt Major und Mayor das gleiche Wort wären. Was sie nicht sind. Und auch anders geschrieben.
Auf jeden Fall ist Cameron der Kapitän der neuen Enterprise.
Genau, und es gibt einen Jungfernflug. Es wird, und das finde ich übrigens schon, also ich mag diesen Film ganz gern. Was ich überhaupt nicht mag, ist die sehr merkwürdig 90er Jahre animierte Shampoosflasche, die den kompletten Vorspann durchs Bild fliegt.
Die finde ich cool.
Wirklich?
Ja.
Nee, die finde ich gar nicht
cool. Das ist auch ein kleiner Gag, weil da steht nämlich, als man das Etikett groß sieht, sieht man Dom Perignon 2263
65,
oder so.
Ja.
Naja, genau. Also insofern, ich fand das lustig. Ich fand das eine schöne Idee mit dieser Shampoosflasche.
Ich fand, das sah halt so scheiße aus.
Ich finde, es sieht cool aus. Vor allem auch, als so der Boden so ganz nah vor dem Bild so vorbeischwebt und so. Das sieht irgendwie gut aus, finde ich. Das hat mir gefallen.
Aber okay.
So, ich war auf jeden Fall sehr lange sehr beeindruckt davon, Cameron zu sehen.
Ja, das kann ich bestätigen.
Und jetzt ist natürlich so die Situation, irgendwie so, Kirk ist da und dann sind so ganz viele Reporter da. Die Reporter in der Zukunft haben übrigens alle eine GoPro auf dem Kopf,
ja,
sozusagen, und interviewen direkt aus der Ich-Perspektive.
Ich habe gelesen, dass sie alle so Handheld-Videospiel-Konsolen, also hier so Gameboy, also sowas wie Gameboy und so andere, es gab ja verschiedene so Handhelds, ne?
Mhm.
Sagt man einfach Handheld dazu, ne? Mhm. So Videospiel-Handhelds, dass die, dass fast alle von den Dingern, die sie den Kirk und so ins Gesicht gehalten haben zum Aufnehmen, fast alles so eine Handhelds waren, die sie irgendwie ein bisschen angemalt hatten und so.
Also, aber die hatten ja alle so Dinge auf dem Kopf, dann waren das so Virtual Boys wahrscheinlich oder so.
Keine Ahnung.
Naja, auf jeden Fall.
Ich finde übrigens, dass ich eine Sache erkläre und bei einer Rückfrage sofort genervt sage, keine Ahnung. Ich will mich mit diesem Thema nicht mehr beschäftigen.
Ich habe ihm alles gegeben.
Ja, ich wollte nur mich entschuldigen.
Ja, werden da so interviewt und dann geht eben der Jungfernflug los. Und auch so mit Presse und allen, alle dürfen, also wollen wahrscheinlich einmal, eigentlich war gedacht so, dass man einmal irgendwie eine kurze Runde dreht.
Er sagt einmal Jupiter und zurück.
Ja, das ist ja eine kleine Runde ja. sozusagen, um mal den Warp zu zeigen und so ein bisschen anzugeben, was das Schiff alles kann.
Ja.
Und der junge Cameron-Admiral wird aber direkt hart auf die Probe gestellt.
Das ist kein Admiral, Captain.
Ja, der Captain wird direkt auf die Probe gestellt.
Genau, es kommt ein Notruf rein.
Genau.
Und er erstarrt erstmal und sagt erstmal, bitte scannen auf andere Schiffe in der Gegend, wir können da nicht hin, wir sind dafür nicht ausgestattet. Kirk juckt die ganze Zeit so ein bisschen in den Arschbacken dabei und dann stellt sich raus, gibt kein anderes Schiff in der Nähe. Wie immer übrigens, da wo die Schiffe gebaut werden, gibt es nie ein zweites Schiff. Und natürlich soll uns hier gezeigt werden, dass der Captain ein bisschen feige ist und auch irgendwie nicht gut und schnell und mutig reagiert, sozusagen, weil ja. ein Schiff verlieren wir dadurch. Aber ich finde, der hat ja auch ein paar gute Punkte. Sie haben keine Torpedos, die Crew ist überhaupt nicht, also weißt du, einmal zu fragen, ob es ein anderes Schiff gibt, finde ich gar nicht so schlimm. Die Art und Weise, wie er es macht, zeigt uns natürlich, dass er aus den falschen Gründen fragt. Aber all die Dinge, die Kirk ja dann später braucht, wo er dann sagt,
Komm erst Dienstag.
Und die ganze Zeit bei diesem Drama hält ihn so aggressiv die Presse die Kopftaschenlampen ins Gesicht. Und ich habe mich gefragt, ob das in der Zeit, in der wir uns befinden, ein kritischer Kommentar an Reality-TV ist.
Wahrscheinlich, das war glaube ich damals auch so in diese kritischen Reality-TV.
Das war doch auch so Zeiten von AdTV und MTV Real World und so, oder?
Ja. Auf jeden Fall ist er nicht sehr entscheidungsfreudig, was man ihm vielleicht auch nachsehen kann, weil es auch sein erster Flug ist mit der Enterprise und so. Und was ich aber viel überraschender fand, war, dass Kirk hält sich total zurück. Also man sieht, dass der richtig so White Knuckles hat irgendwie.
Ja.
Das
heißt übrigens weiße Knöchel.
Ja. Weil er die Hände so zusammenpresst und eigentlich gerne was tun würde. Aber das fand ich erstaunlich. Das fand ich ein bisschen, da habe ich gedacht, das ist aber nicht Kirk. Kirk hätte sich schon 100-mal von selber eingemischt und einen Scheiß darauf gegeben, ob sich das jetzt gehört oder nicht. Aber in dem Fall hier wartet Kirk, bis dieser Kapitän ihn fragt, ob er ihm helfen kann. Und dann springt er so erlöst auf und sagt so, ja, also so nach dem Motto, ich habe schon gedacht, sie fragen nie oder so. Hilft er dann und macht diesem jungen Kapitän klar, was man jetzt alles machen kann und sollte und so. Und hilft ihm aus dieser Situation so gut wie möglich raus. Aber eigentlich wäre es Kirk-like, wäre es, wenn er schon viel früher einfach selber das Kommando an sich gerissen hätte.
Einerseits ja. Andererseits soll uns, glaube ich, hier der sozusagen altersruhige Kirk gezeigt werden. Der Kirk, der bereit ist, der nächsten Generation das Feld zu überlassen.
Ja.
Ich glaube, das ist so ein bisschen mit Absicht. Also wir sehen natürlich, dass er sich wahnsinnig unwohl fühlt, dass hier gerade nichts gemacht wird. Aber ich glaube, uns soll halt gezeigt werden, dieser Übergang zur nächsten Generation. Also ich glaube, dass es sozusagen schon Absicht ist, dass er sich jetzt gerade so verhält. Und dem Captain, weil was allen immer sehr wichtig war im Star Trek-Universum ist quasi Ränge, Hierarchie.
Ja.
Der Captain ist der Captain. Der Captain der Enterprise ist der
Dinge. Na klar, also das weiß ich ja auch, das habe ich jetzt mittlerweile auch schon mitbekommen, aber Kirk haben wir ja nur wirklich anders kennengelernt.
Ja,
das ist
ja,
nicht sehr schlau geschrieben, also eigentlich ist Kirk...
Aber ich stimme dir halt nicht zu. Also ich finde es halt schlau, damit wir es auch fühlen, dass er geht, bevor er geht.
Ich fühle es nicht.
Okay. Ich finde gut, dass was dann diese beiden Schiffe, die den Notruf ausgesendet haben, angreift, ist wie immer böser Nebel.
Das stimmt.
Das ist ja wirklich, also, und das ist ja irgendwie ein Band. Der Nexus ist ja irgendwie ein, keine Ahnung, elektrisches Band.
Also der
oder
Nexus
so.
ist kein neues Toyota-Modell, sondern das ist dieser Nebel.
Dazu
der
kommen wir noch, genau, was der genau ist. Aber es sieht halt wieder aus wie böser Nebel. Und böser Nebel ist wirklich immer der Feind.
Ja. Dann sehen wir, habe ich ja geschrieben, als nächstes die Beförderungsparty von Worf.
Verstehe ich gerade nicht. Beförderungsparty
ja, von Worf. Ja, wir sind auf einem
Schiff.
Ach,
da bist du schon. Okay. Interessant wäre ja vielleicht auch noch einmal zu erwähnen, dass Kirk gestorben ist.
Also wir sehen ihn zumindest nicht mehr.
Ja, nee, er ist ja, ja, aber er ist, also, okay. Also da überspringen wir jetzt vielleicht dann doch die eine Sache, die noch ganz wichtig wäre. Also sie folgen diesem, ich mach's aber ganz schnell.
Ja.
Sie folgen diesem Notruf, da sind zwei Schiffe in diesem Nebel, das eine Schiff explodiert dann und das zweite Schiff explodiert auch, während sie versuchen, alle an Bord zu beamen und von irgendwie 200 Leuten schaffen sie es, 47 an Bord zu beamen, die aber alle so reagieren, als wären sie nicht besonders happy darüber, dass man sie an Bord gebeamt hat.
Unter anderem Malcolm McDowell.
Und Whoopi Goldberg. Und dann, ich weiß gar nicht genau, was dann jetzt hier passiert, ehrlich gesagt, aber irgendwie explodieren Teile des Schiffes oder es gibt irgendwie einen Hüllenbruch in Teilen des Schiffes. Unter anderem auch in dem Kirk gerade versucht hat, irgendwelche Sachen zu lösen. Und Scotty und Chekov rennen schnell dahin und sehen dann nur noch ein Riesenloch in der Wand und Kirk ist nicht mehr da. Und Kirk ist sozusagen für diese Zeitlinie und für diese Menschen da gestorben.
Ja.
Und das ist ja schon krass. Also weil Scotty, Chekov sind alle quasi, haben den Rest ihres Lebens gelebt mit dem Wissen, Kirk ist gestorben. Und dann springen wir 78 Jahre in die Zukunft.
Ja.
Und jetzt kommst du.
Wir sehen Worfs große Beförderungsparty und zwar auf einem Schiff.
Ja.
Auf der USS Enterprise, auf hoher See. Alle haben so Admiralsuniformen, also so Schiffsuniformen an.
Aber so von ganz früher.
Genau, so ein Segelschiff und Worf kriegt eine Rede von Picard, er wird auch so festgehalten, er wird so aus dem Schiffsrumpf nach oben geführt, in Shackles, in Handschellen, in diesen Ketten. Und es wird gesagt, ja, Worf, Sie haben jeden Befehl bestens ausgeführt. Also erst.
Das ist so eine witzige Sache in so komischen Rangjobs, ne, dass man sozusagen bestraft wird, wenn man in die nächste, also so ein
genau.
bisschen, ne?
Also Picard hält da so eine Rede zusammen mit Riker und Worf wird halt befördert, weil er so einen super Dienst immer geschoben hat. Und zu dieser Beförderungsinitialisierung gehört es, dass man auf die Planke geht und der Beförderungshut, also wo auf dem der neue Rang gestickt ist, den muss man so schnappen. Und
der
das
Beförderungshut.
Hat, das hat bisher noch keiner geschafft, aber Worf schafft es, hält auch die Balance, bleibt auf der Planke.
Wenn ich eins gelernt habe, dann ist es, niemals einen Klingon zu unterschätzen.
Das stimmt. Das schafft er dann und Riker lässt dann aber, weil das ist uns ja spätestens jetzt allen klar, wir befinden uns auf dem Holodeck, lässt dann die Planke verschwinden, sodass Worf doch noch ins Wasser fällt.
Computer Planke verschwinden lassen. Und dann sagt Picard, das heißt Planke einziehen.
Genau. Und Worf fällt ins Wasser. Damit hat er nicht gerechnet. Und dann gibt es noch so einen kurzen Gag, dass Data Humor erklärt wird. Weil Data sagt, warum lachen alle? Er ist doch ins Wasser gefallen. Und dann sagen die, ja, das ist halt spontan und so. Und dann wirft Data die Frau ins Wasser, die er gefragt hat. Und alle so, Data, so Jodie und so, Data ist nicht lustig.
Data hat wie immer maximal. Data ist ja so ein bisschen. Data ist ja Spock, logisch, ne?
Mhm.
Und Data ist aber auch Sheldon von Big Bang Theory. Und Data ist sozusagen. Es gibt immer. Nicht immer, aber es gibt fast immer diese eine Figur, die sozusagen unsere ganzen sozialen und gesellschaftlichen Dynamiken nicht versteht und hinterfragt. Und deswegen uns die auch vorführt. Und deswegen auch zeigt, dass viel gar nicht erklärbar ist. Ich mag so Charaktere wahnsinnig gern. Weil auch wenn jetzt, sag ich mal, viele wahrscheinlich die Augen verdrehen, du auch bei Big Bang Theory, diese, weil die auch an vielen Stellen wirklich nicht besonders liebevoll mit vielen Dingen umgeht, mit Vorurteilen und Frauen und Männern und allem Pipapo. Aber diese Figur Sheldon, die sozusagen einfach nur verstehen will, warum die Leute um ihn rum machen, was sie machen, weil es mit Logik nicht zu erklären ist, das mochte ich immer sehr. Ich mag, wenn wenn jemand hinterfragt, was so gesellschaftliche Gepflogenheiten sind. Und da ist Data natürlich als Android auch immer an erster Stelle gewesen. Deswegen auch immer einer meiner absoluten Lieblingscharaktere.
Gut.
Und natürlich auch, dass dann, also die Konsequenz aus, jemand erklärt ihm, warum etwas gerade passiert ist, ist, dass die Person es wörtlich nimmt und dann natürlich falsch versteht. Und deswegen schnappt er sich dann Dr., oh Gott, ich habe gerade Blank, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Der rothaarige Doktor, oh Gott, ist mir gerade sehr unangenehm. Und schmeißt sie jedenfalls auch ins Wasser.
Ja.
Woraufhin natürlich alle super sauer sind. Wo ich dachte, naja, erklärt sie ihm doch, was er falsch verstanden hat.
Man muss allerdings sagen, dass auf dieser ganzen Bootsequenz Jodie LaForge, der in diesem Teil noch den Haarreif vor Augen hat, extrem übertrieben aufgeregt ist. Er ist so aufgeregt, als würde er selber befördert. Jodie ist während der ganzen Zeit, er brüllt am Anfang immer... Und dann auch, als dann sagt, Worf, sie haben den Hut gefangen, und dann ist Jodie so, ja Mann, ja, wow, yeah, wow, und dann ist sie brüllt die ganze Zeit.
Echt, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Das ist so seltsam.
Da gab es wohl eine Regieanweisung, Leute, ihr müsst euch echt freuen.
Ja,
ne?
Jodie LaForge ist wirklich aber so richtig so Brome und so, ja Mann, und so ultra übertrieben aufgeregt.
Man muss aber auch dazu sagen, also ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, dass Jodie und Worf so immer eine ganz besondere Bindung zueinander haben.
Anscheinend, hat Jodie die hier gespürt. Dann kriegt aber Picard eine blöde E-Mail aufs Schiff geschickt.
Blöd ist wirklich sehr untertrieben.
Ja, also hat auf jeden Fall dann da, geht dann der Holodeck-Balken, materialisiert sich aufs Schiff, beziehungsweise ist ja immer da. Und Picard kriegt eine E-Mail, die ja irgendwie, die nicht so schöne Nachrichten für ihn bereithält, weswegen seine Partystimmung auch sofort am Ende ist.
Sein Bruder und der Sohn von seinem Bruder sind bei einem Brand ums Leben gekommen.
Genau.
Genau, und gleichzeitig aber oder relativ kurz danach gibt es einen Notruf wieder. Deswegen hören dann alle auf und gehen alle vom Holodeck. Und man trifft sich auf der Brücke. Und es gibt einen Notruf von einer Observationsstation. Und wir treffen Soren wieder. Und zwar Soren ist...
Also Whoopi Goldberg.
Nee.
Ist ein Soren, also Soren, Malcolm McDowell.
Genau.
Soren.
Also die Leute werden gerettet, es sind irgendwie auch nicht mehr viele da. Und Soren ist jetzt an Bord der Enterprise und versucht Captain Picard dazu zu überreden, dass er wieder zurück kann auf die Observationsstation. Und Captain Picard sagt, nee, und er sagt, da ist ein wichtiges Experiment und so bla bla bla. Whoopi Goldberg mittlerweile ist, wie wir ja wissen, dank Star Trek TNG, Gainen. Und Gainen arbeitet ja an einer Bar auf der Enterprise und ist schon immer ein Mensch gewesen, der gut zuhören kann. Und mir fällt gerade nicht ein, wie die Rasse heißt, der die beiden angehören, die aber irgendwie doch El Aurianer, glaube ich. Und die werden sehr, sehr alt. Deswegen ist Malcolm McDowell auch nach 78 Jahren, wo wir ihn gerade gesehen haben, wie er auf die Jungfernfahrt der Enterprise gebeamt wurde, sieht immer noch genauso aus. Und Whoopi Goldberg sieht auch immer noch genauso aus. Und die beiden haben sich wohl aber diese ganzen 78 Jahre nicht gesehen und sie erkennt ihn und kann deswegen kurz danach dem Captain erklären, weil genau, das Außenteam beamt dann auf die Observationsstation,
ja,
und guckt, was ist da los. Was, what's this thing, what's happening, what's going on? Und entdeckt Dinge, die darauf hinweisen, dass hier eine sehr große Waffe gebaut wird oder dass eine Waffe gebaut wird. Und Whoopi Goldberg nimmt sich dann den Captain und erklärt ihm, nee, so ist es nicht. Ich erkläre euch mal, was der eigentlich will, wonach der auf der Suche ist. Und dann wird der Nexum erklärt. Nexus.
El Aurianer.
Gerade noch bei Nexium, bei dieser Sekte. Nexus.
El Aurianer auf keinen Fall zu verwechseln mit El Arenala.
Wirklich auf keinen Fall. Da könnte es hinten raus, die haben auch sehr unterschiedliche Bars, in denen die sich treffen.
Ja, sehr unterschiedliche Ziele im Leben. Und in dem...
Auch so vom Style her.
Absolut.
Ich wollte übrigens eine kleine Intervention an Gainen, Whoopi Goldberg, aussprechen, weil sie offensichtlich kerzensüchtig ist.
Weil so viele Kerzen auf... Aber es sind ja, glaube ich, nur Holokerzen.
Meinst du?
Bestimmt. Den kann man mit so einem Fingerschnippen an- und ausmachen.
Ist wahrscheinlich auch nicht schlau, in einem Raum, in dem keine tatsächlich natürliche Frischluft reinkommt, 2000 Kerzen anzumachen, ne?
Wahrscheinlich nicht. Ja, und was Whoopi Goldberg uns dann erklärt, als Nexus, was Whoopi Goldberg uns dann erklärt, ist im Grunde genommen Heroin.
Naja.
Whoopi Goldberg erklärt uns zu 100% Heroin. Es macht ein warmes, wohliges Gefühl, man fühlt sich super, man wird aber sofort süchtig danach, man kann an nichts anderes mehr denken, man sie tut sagt, alles, um das wiederzukriegen.
Ich glaube, sie sagt, es ist, als würde man im Glück leben.
Genau. Und das ist das, was auch Junkies besprechen, also vor allem von ihrem ersten Schuss berichten. Danach wird es leider immer schlimmer, aber das ist das, was man immer so über den ersten Heroin-Use hört.
Mit schlimmer meinten Nils übrigens den Tod.
Nö, das ist ja sozusagen in Anführungsstrichen leider nicht, sondern dann geht es ja los, dass man mehr braucht, dass man irgendwie nicht davon loskommt, dass man und so weiter und so fort. Also ich meine, ihr wisst alle, wie scheiße das Zeug ist, aber das
genau,
was...
Und Geinen hat es aber irgendwie mit, keine Ahnung, Meditation oder irgendwie Selbstreflexion oder sich damit abfinden geschafft, auch wenn sie sagt, sie muss immer noch jeden Tag daran denken. Denn
das,
sie scheinen,
das ist ja wirklich Sucht, das ist ja das Beschreiben von Sucht.
Ja, und aber Malcolm McDowell, also warte mal, Soren ist nicht von dieser Idee losgekommen und hat das Weltall durchforstet nach diesem Band, was offensichtlich immer auf einer bestimmten Bahn fliegt.
Ja.
Und hat jetzt mehrere Pläne, das Band, weil du kannst wohl nicht mit einem Schiff reinfliegen, weil das Schiff quasi explodiert und du stirbst, bevor du in das Band kommst oder so.
Ja.
Das heißt, es muss irgendwie ein größeres, also einen besseren Träger sozusagen geben und deswegen ist ein Planet gut und er ist bereit, zwei Sonnen zu zerstören, damit die Schwerkraft sich ändert und das Band seine Flugbahn ändert und dadurch durch einen Planeten der Klasse M fliegt, auf dem er sich dann befinden will.
Genau. Was ich schön finde, ist, dass Planeten so nach Kleidergrößen klassifiziert werden. Also S, M, L, XL und so. M reicht ihm völlig, das ist lieb von ihm. Und ist dann quasi, er muss quasi nur zwei Sonnensysteme zerstören,
ja,
um in den Nexus zu kommen. Und dabei Planeten mit Bevölkerung von 900 Millionen oder so auslöschen.
Genial.
Das ist echt lieb von ihm. Aber Malcolm McDowell, ich meine, wir kennen ihn alle sowieso als sehr manischen Typen, schon spätestens aus Clockwork Orange.
Ja, das spielt er sehr, sehr gut. Er sagt dann zum Beispiel auch so super passionate, leidenschaftlich zum Captain, die Zeit ist das Feuer, in dem wir verbrennen.
Stimmt, das ist ein großer... Er hat sowieso so ein paar Theatersätze in diesem Film.
Ja, total. Und der Schauspieler fand diesen Einsatz zum Beispiel auch so gut, dass er sich den irgendwie auf seinen, irgendwo hat drauf gravieren lassen.
Auf seinen Arsch wahrscheinlich.
Ja. Hat sich auf seinen Arsch gravieren lassen. So sagt man das jetzt. parallel übrigens, sollte man vielleicht nicht ganz unerwähnt lassen, ist der andere Storystrang, dass Data zum ersten Mal einen Emotionschip bekommt.
Ja.
Und sehr, sehr gut damit umgehen kann. Die erste Szene damit finde ich sehr lustig. Er geht zu Gainen, um was zu trinken, was er extrem eklig findet.
Ja.
Und er hasst es und er liebt aber dieses neue Gefühl, dass er es hasst und will deswegen mehr davon. Der Dialog ist, ich hasse es, Gainen mehr, Data ja.
Ich habe ja irgendwie geschrieben, Data kriegt seinen Emotionschip und dann Data Gefühlsoverload mit Black Hole Sun Effekt.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Weil er irgendwann
dann, sein Gesicht sich so verzieht.
Genau, weil seine Augen so groß werden und so. Und das war ja auch damals die Zeit des Black Hole Sun Videos von Soundgarden.
Ja.
Mit diesen Riesenaugen. Und
ich
das
fand,
hat man dann.
Ich fand auch übrigens die Idee total gut, dass Data anfängt zu lachen über einen Witz, den Jody ihm während der, oder irgendwer, ich weiß gar nicht, ob es Jody war, aber während der Farpoint.
Ja, Jody, vor 7 Jahren hat er, glaube ich.
Während der Farpoint-Mission erzählt hat und Star Trek. Kenner und Liebhaber wissen, dass Farpoint die ersten beiden Folgen oder die erste lange Folge von Star Trek Next Generation ist. Finde ich ein sehr schönes Callback und auch die Idee, dass er sozusagen, weil er ja sich alles merkt, dass da alles so rückgehend durchgeht und jetzt alle Witze versteht, das fand ich irgendwie gut. Genau, und er lacht dann aber so doll, dass irgendwie seine Synapsen durchbrennen oder so und er kippt dann um.
Genau, das ist irgendwie, das ist die große Data-Gefühls-Overload-Storyline in diesem Film. Er hält auch so einen Monolog irgendwann über Gefühle, wie toll die sind, wie wichtig das ist, wie aufregend das ist, Gefühle zu fühlen.
Was aber dann auch passiert, ist, dass Soren die beiden entdeckt, weil sie sind gerade auf dieser Station. also Geordi LaForge und Data, um zu gucken, was da los ist, die sie gerettet haben. Und Sorin hat sich irgendwie hingebeamt oder ist hingeflogen oder wie auch immer und nimmt die beiden gefangen. Und Data kann Geordi nicht helfen. Also er nimmt eigentlich vor allem Geordi gefangen. Data kann Geordi nicht helfen, weil Angst ihn übermannt. Und das ist ja für ihn ein ganz neues Gefühl. Und er kann damit nicht umgehen und versteckt sich halt, also verkriecht sich halt, weil er Angst hat.
Ja.
Und kann Geordi nicht helfen. Und in einer Szene, die geschnitten wurde, wird Geordi auch gefoltert. Und Sorin macht zum Beispiel das, lässt sein Herz stillstehen,
ja.
Geordis Herz. Und daraus, wenn wir es auf Englisch geguckt hätten, es gibt eine Folge, wo wir merken, dass Sorin mit den Klingonen zusammenarbeitet und fragt irgendwie, sie fragt ihn dann, und wie war's, oder hast du aus dem Ingenieur was rausbekommen? Und dann sagt er, sein Herz, his heart was not in it. Und das soll sozusagen die Anspielung sein auf, dass er sein Herz hat stehen bleiben lassen, was wir aber nicht wissen, weil es geschnitten wurde.
Verstehe. Ich habe hier noch stehen, dass Picard irgendwann sagt, weil es geht halt in diesem Film auch für Picard, deswegen ja auch am Anfang diese E-Mail mit seinem Bruder, der ums Leben gekommen ist. Es geht extrem viel auch um die Picard-Lebensgeschichte oder Familiengeschichte. Deswegen ja auch Generations unter anderem. Also der Film heißt ja im Original Generations, weil es auch um die Familie der Picards geht und er so ein bisschen so seine Geschichte auch erzählt, den ganzen Film über, die dann auch nochmal eine Rolle spielt. Und Picard erzählt von den Picards, die ersten Marskolonien gründeten. Also woran man sieht, dass die Picards grundsätzlich auch schon alter Space-Adel sind, die von Anfang an
schön.
Irgendwie vorneweg dabei waren.
Die Formulierung finde ich total schön, alter Space-Adel.
Wenn es darum ging, irgendwie das Weltall und die unendlichen Weiten zu ergründen und irgendwie da innovativ gleich vorne mit dabei zu sein.
Hier ist heute on fire an der Formulierungsfront.
Das ist anscheinend, vielen Dank, das ist anscheinend eine Picard-Sache, wie uns in diesem Film beigebracht wird.
Aber was kommt immer mit, Nils, was kommt oft mit, wenn man ein leidenschaftlicher Forscher und Visionär und immer vorne dabei ist?
Das Fotoalbum der Familie.
Okay, das hast du jetzt sehr wörtlich genommen. ich meinte, dass so Leute oft keine Familie haben. Weil sie dafür keine Zeit haben oder nie zu Hause sind und so.
Ja.
Und deswegen, und Picard war halt immer entspannt, weil sein Bruder ein Kind hatte, René. Und jetzt sind die beiden tot und die Picard-Linie endet.
Genau.
Also wir gucken mal, was jetzt in der Serie ist, wo es um ihn geht, die jetzt rauskommt.
Das stimmt.
Aber da ist jetzt die Picard-Linie zu Ende.
Es bleibt aber kaum Zeit, sich fortzupflanzen oder sich Gedanken darüber zu machen, denn Sorin hat quasi auf dem Planeten, auf dem dritten Meridian, glaube ich, auf so einem Planeten da, wo er quasi die Sonne zerstören muss, damit der Planet damit der Nexus über den Planeten hinweg rauscht.
Genau, das ist auch was übrigens Data und Picard zusammen rausfinden in so einer komischen Kartografiehalle, wo Data auch kurz von...
In so einem Planetarium quasi.
Genau, wo Data auch kurz vom Captain will, dass er deaktiviert wird, weil er seinen Gefühlschip nicht einzeln deaktivieren kann mehr und er mit diesem ganzen Gefühl nicht klarkommt und der Captain ihm dann so eine kleine du musst mutig sein, Rede hält, du musst dagegen ankämpfen. Und wir brauchen deine Hilfe und du musst jetzt und bla bla bla. Und dann ergründen sie zusammen, was Sorin eigentlich vorhat.
Ja. Und deswegen lässt sich dann Picard auch auf diesen Meridian, auf dem Sorin ist, runterbeamen und beschließt, ihn aufzuhalten. Und dann sieht er ihn auch, man muss auch nochmal sagen, Respekt an die Beam-Crew der Enterprise, die es geschafft hat, Picard so einen halben Meter neben einen Abgrund zu beamen. Ja. Also gut, dass das da so präzise läuft.
Das dachte ich auch, weil ich dachte, ey, ein loser Stein, Leute.
Ja. Und
die Beam-Crew.
Und dann steht er quasi 2 Meter vor Sorin und will ihn aufhalten. Und Sorin sagt, ja, machen Sie mal. Und geht auf ihn los und wird dann aber zurückgebrutzelt, hauen, weil er gegen eine Mauer läuft, denn Zorin, erklärt ihm dann, hat ein 50 Gigawatt Kraftfeld um sich herum errichtet auf diesem Berg. Und auf diesem Berg beamt Zorin dann die Kanone, die er seit Jahren konstruiert hat, die dafür sorgen soll, also mit der er die Sonne dieses Sonnensystems auslöscht, damit sie implodiert, damit sie eben den Nexus, der gerade vorbeifliegt, in die Nähe dieses Planeten rückt. Also die Umlaufbahn des Nexus beeinflusst.
Genau, genau. Und das gelingt ihm.
Genau, es gibt so ein bisschen Fighty-Fighty.
Kämpfi-Kämpfi.
Picard findet sogar eine Lücke im 50 Gigawatt Kraftfeld.
Genau, also dann gibt es sozusagen noch ein bisschen Kriechi-Kriechi.
Genau, Kriechi-Kriechi und dann Steini-Steini auf Rücki-Rücki. Pengi-Pengi und Auweia-Auweia. Und dann aber plötzlich Wuschi-Wuschi, denn die Sonne ist ausgelöscht. Und der Nexus fliegt tatsächlich über diesen Planeten hinweg und saugt alles auf, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.
Aber
die dann auch übrigens verbrennen.
Parallel spaltet sich die Enterprise und die Scheibe, so heißt es nicht, aber ihr wisst, was ich meine, landet Not auf dem Planeten.
Nee, noch nicht.
Okay.
Weil der Planet ja gerade zerstört wird.
Ja.
Der Planet explodiert ja, nachdem sie weggebeamt wurden vom Nexus. Nachdem der Nexus sie verschlungen hat, wird der Planet vernichtet.
Genau. Und auf dem Planeten ist die Crew der Enterprise in der abgespaltenen Scheibe. Das ist ja das Krasse.
Aber das sehen wir doch erst, wenn wir jetzt quasi, Spoiler Alert, wir werden jetzt eine kleine Murmeltiersache machen. Und dann ist, sehen wir doch erst die Notlandung, oder?
Nee, ich glaube, es ist so. Also die Enterprise landet Not.
Ja.
Und kurz danach gelingt es aber, Soren doch diese Sonne explodieren zu lassen. Weil Picard es nicht schafft, ihn aufzuhalten.
Okay, ja, das kann, also das weiß ich nicht mehr so genau.
Und dann passiert ja eben das, was sie sagen, dass der Planet davon zerstört wird.
Ja.
Und die Enterprise mit ihm. Und deswegen muss ja Picard sozusagen im Nexus dann die Zeit ändern, damit das nicht passiert.
Ja. Also wir sehen auf jeden Fall eine coole Enterprise-Notlandung.
Ja, die ist super.
Ja.
Die Untertasse wird ewig über Land geschliffen, weil sie natürlich schnell ist. Also ich fand das auch mal, ich sag mal in sehr, sehr starken Anführungsstrichen, eine realistische Darstellung einer solcher Notlandung.
Ja, das sah cool aus. Sie hat ewig lang gebraucht, wie sie da durch den Wald so eine super lange Schneise schlägt, bis sie dann zum Halten kommt. Und fand ich auch, dass das super aussieht.
Ja. Vor allen Dingen hat man da auch mal und später auch noch, wenn sie die Bergen, so eine Idee nochmal von der Größe bekommen. Wenn die sozusagen nicht im All ist, wo eh alles noch viel größer ist, sondern so rumliegt zwischen Bäumen. Das fand ich gut.
So, und dann geht eben diese Nexus-Sache los. Und der Nexus, das haben wir ja vorher schon von Whoopi Goldberg gelernt, ist halt eben so ein paradiesischer Ort, wenn man da einmal drin hängt. Deswegen will ja Zorin auch unbedingt zurück, weil darin alles möglich ist und alles echt werden kann, was man sich erträumt, was man sich wünscht. Und wir sehen, dass Picard im Nexus aufwacht. Er wurde ja auch davon verschlungen. Und eine Augenbinde aufhat und sie abnimmt und auf der Weihnachtsfeier seines Bruders sozusagen ist, auf der Familienweihnachtsfeier, wo seine Enkel sind, beziehungsweise nicht Enkel, Quatsch, seine Neffen und Nichten und er sitzt mittendrin und alle freuen sich, dass er da ist.
Und seine Kinder.
Und seine Kinder, genau. Und
er hat eine Familie, was er sich immer gewünscht hat. Er wohnt auch in einem Haus, was so ein bisschen leicht 19. Jahrhundert anklingen lässt.
Das
ist auch eine Zeit, in der, glaube ich, sich Picard am wohlsten fühlen würde, abgesehen vielleicht von der medizinischen Versorgung.
Alle haben auch so Klamotten an und so.
Ja, und er spürt auch sofort diese Wärme und dieses Glück. Und es scheint auch, der Nexus scheint auch auszulösen, dass man so ein bisschen vergisst, was vorher war.
Ja. Ja, zumindest ist es so overwhelming, dass man erstmal gar nicht dran denkt, was vorher war, sondern so.
Ja, man nimmt es sofort an.
Ja. Es ist so schön und so, so eine Erfüllung eines eigenen lang gehegten Traumes, dass man erstmal so überwältigt ist, dass man in dem Moment bleibt und lebt und genießt und so. Und so geht es Picard eben. Der ist da ganz in diesem Moment. Und genießt das, dass sein Neffe dann zu ihm kommt und sagt, oh, Onkel Picard und so. Und er nimmt ihn dann auf den Schoß und drückt ihn an sich. Und dann guckt er auf den Weihnachtsbaum.
Und sieht in der Kugel so einen Lichtblitz, der ihn an die Explosion der Sonne wahrscheinlich erinnert.
Ja, so ein Blinken einfach, ne? Weiß ich gar nicht genau, an was ihn das genau erinnert, aber irgendwie.
Weil so sah das aus, als die Sonne explodiert ist. Ich dachte irgendwie, das wäre so seine Erinnerung.
Ja.
Also, und er hat irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht.
Genau.
Und dann steht auch plötzlich Gaynen in der Tür, die natürlich dann final zeigt, dass hier irgendwas nicht stimmt.
Genau.
Und Gaynen sagt ihm, er kann sich aussuchen. Er kann hier bleiben. Er kann hier weg. Und er erinnert sich dann wieder und so. Was ist, und fragt sie, was, wann und wie und was ist passiert und so. Und sie sagt halt, Zeit spielt im Nexus keine Rolle, das ist irgendwie, funktioniert anders und dann sagt er, ich muss zurück, aber ich brauche Hilfe. Und dann sagt sie, na, da sind sie hier an der richtigen Stelle oder irgendwie so.
Ja.
Und dann landet er auf einer Farm in Iowa oder so.
Sie ist auch so, ist das super weird, wie Whoopi Goldberg da in diesem Haus abhängt, weil da ist auch so ein Karussell, dann stellt sie sich auf das Karussell und so und fährt rum, bis Picard vorbeikommt und mit ihr sich unterhält und sie unterhält sich, während sie auf dem Karussell sitzt.
Übrigens, diese ganze Szene, die irgendwie Picards vollendetes Glück darstellen soll, fühlt sich für mich an wie so ein super schräger Alice im Wunderland Horrorfilmtraum.
Ja.
Also ich kann da, also ich weiß nicht, ob die das so wollten, aber ich hätte es schöner gefunden, wenn wir wirklich was gehabt hätten, wo ich nachvollziehen kann, dass Picard da bleiben will. Aber ich habe es nur Horror gefunden. Diese irgendwie Saat des bösen Kinder, die naja. Ella hatte und dann eben auch diese merkwürdige Musik, die dann auch so unheilvoll gespielt hat und so. Also ich hätte das irgendwie wirkungsvoller gefunden, wenn die Szene so eine wirkliche Wohlfühlszene gewesen wäre. Also ja, dachte ich, ja, raus da.
Na, cool ist irgendwie anders. Und ja, und sie und Picard landet dann eben auf dieser Farm, auf der gerade Kirk Holz hackt.
Ja.
Wo man auch ein bisschen das Gefühl hat, dass das so präparierte Scheite sind, die er da zerschlägt.
Da bin ich mir ganz sicher. Das sind so welche, die man so anguckt und dann fallen die N2. Aber Picard und Kirk in einer Szene.
Genau. Das ist für uns jetzt natürlich der große Heat-Moment.
Stimmt.
Der große De Niro Pacino, das erste Treffen von De Niro und Pacino. On screen haben wir hier nämlich das Treffen von Sir Patrick Stewart und William Shatner.
Mr.
William Shatner, aka Picard und Kirk. Und die beiden Kapitäne, die ja in verschiedenen Zeiten gelebt und gewirkt haben, treffen hier aufeinander.
Man musste natürlich auch die Story etwas biegen, um die in einen Bildschirm zu kriegen.
Das stimmt.
Die ja eigentlich in der Zeitlinie sehr weit und fern voneinander waren.
Wie praktisch, dass man im Science Fiction immer Techniken erfinden kann, die einem sowas ermöglichen. Und ja, und also es gibt, sie sind in Kirks Haus. Kirk lebt da ein vermeintlich glückliches Leben, weil er die ganze Zeit irgendwie an seiner Frau hängt, an Antonia, und sie da überall sieht und seine erste große Liebe und ach, und es ist so schön.
Aber so richtig sieht er sie ja nicht. Sobald er ins Schlafzimmer geht, steht er im Stall.
Genau, also Picard.
Oder hatte er was mit seinem Pferd? Hieß sein Pferd Antonia? Will man uns das damit sagen?
Also Picard irgendwie begleitet ihn, und durch diese, manchmal ist das ja so, dass die Anwesenheit jemandem von außen einem selber vor Augen führt, wie sehr man irrt. Und das ist hier der Fall, weil Kirk erzählt, ich bin doch hier glücklich, ich habe hier alles, was ich brauche, und guck mal hier Antonia, und will das Picard zeigen, will mit ihm, glaube ich, sogar ins Schlafzimmer gehen, um ihm seine Frau zu zeigen, was ja eigentlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, nee, extrem weird ist.
Nee, das, er will doch einfach nur da hochgehen.
Naja, aber er nimmt ja Picard mit. Picard läuft ihm ja die ganze Zeit hinterher.
Ja, Picard läuft ihm hinterher, aber nimmt ihn nicht mit.
Ja, aber er könnte ja auch sagen, sorry Dude, ich will jetzt ins Schlafzimmer gehen, du kannst gern unten, ich habe dir ja gerade ein Rührei gemacht, genieß das unten, ja. Aber du musst mich jetzt hier nicht begleiten. Das würde man ja dann normalerweise sagen, wenn einem ein fremder Dude ins Schlafzimmer hinterherläuft.
Ja, aber wir sind halt bei Star Trek jetzt.
Ja, aber es ist so ein bisschen, Kirk will ihm schon so ein bisschen zeigen, so guck mal, ich habe ja alles, was ich habe.
Ja.
und die mit ins Schlafzimmer nehmen. Wer weiß, vielleicht hat Kirk auch irgendwie, vielleicht ist er, maybe he's living the lifestyle.
Ja,
und
wer weiß.
Er will jetzt Picard damit reinholen, um einen schönen Dreier zu machen. Who knows? Auf jeden Fall, sei es wie es ist.
Gibt sicher Fanfiction zu.
die an der Stelle ein ganz anderes Kapitel aufschlägt.
Ja.
Aber im Film geht es wie folgt weiter. Er geht ins Schlafzimmer und es steht plötzlich im Stall. Und sagt, hier sollte das Schlafzimmer sein. Und so. Also durch diese Anwesenheit von Picard wird ihm plötzlich klar, dass er so ein bisschen eine Lüge lebt. Und das schon sehr lange, denn er ist ja seit vielen, vielen Jahren im Nexus gefangen, also 78 Jahre, in denen es irgendwie für ihn, in denen er glaubt, dass es jetzt losgeht, ist aber irgendwie trotzdem nicht so richtig losgeht. Und dann schwingt sich Kirk auf sein Pferd und sagt irgendwie so, ja, es ist trotzdem toll hier. So ein bisschen so dieses, ich reite jetzt beleidigt weg.
Na, auch so ein bisschen, das habe ich jetzt verdient.
Im Grunde genommen so ein Hannah-Montana-Move. Eigentlich ist Kirk hier so ein bisschen Hannah-Montana.
Was macht er? Hat Hannah-Montana gemacht?
Naja, die ist ja dann auch, glaube ich, mal auf ihr Pferd und ausgeritten, als ihr Vater ihr nicht irgendwie das neue Barbie-Auto gekauft hat oder so.
Habe ich nie geguckt. Also ich weiß, worum es geht, aber das...
Ich habe ja sogar die Filme gesehen, da ist das... Die Filme spielen ja noch viel mehr auf der Countryside als die Serie.
Ich würde euch jetzt gerne sagen, dass du die, dass Nils sie sicher gesehen hat wegen seiner kleinen Tochter, bin mir aber nicht sicher.
Doch, ist aber so. Kirk reitet weg und reitet mit seinem Pferd, springt über Hindernisse, über Bäche und springt wieder zurück und hin und her und hast du nicht gesehen. Und dann kommt Picard ihm hinterher geritten und sagt irgendwie, was ist denn los, Digga? Und Kirk sagt dann irgendwie so, ja, also, weißt du, diesen Sprung mit dem Pferd, den habe ich schon tausendmal gemacht. Das habe ich schon so oft gemacht. Und es war immer gefährlich, aber ich habe es immer geschafft. Aber jetzt merke ich, es ist gar nicht mehr gefährlich. Und daran merkt Kirk, dass er eine Lüge lebt. Ja. Dass er in einem Traum lebt.
Da, weil er diesen Sprung nie geschafft hat. Und hier hat
er gesagt, er hat ihn immer geschafft. Er hat gesagt, er hat ihn immer geschafft, aber er war gefährlich. Und jetzt war er einfach nicht mehr gefährlich.
Naja, ich dachte, er hat ihn nie geschafft. Naja, wie auch immer.
Genau. Und deswegen wird ihm klar, dass er eine Lüge lebt und dass das irgendwie so nicht weitergehen kann. Und das ist natürlich der Moment, Scientologen und Bundeswehrmitarbeiter wissen das, wo man Leute am besten für seine Ziele begeistern kann, wenn sie frustriert vom Hier und Jetzt sind. Und das ist der Moment, in dem Picard zuschnappt und sagt irgendwie, Kirk, komm, lass uns mal hier was klären.
Und dann sagt Kirk, wer bin ich denn, einem Kapitän der Enterprise zu widersprechen? Und hat in vielen Interviews, in seinen Memoiren überall gesagt, dass es der schwerste Satz ist, den er in seiner ganzen Karriere sagen musste.
Es ist ja auch so, da wird ja quasi die ganze Zeit mitgespielt. Die beiden sind ja, also Shatner ist natürlich älter als Stewart, aber sind beides alte Männer, die sich da auf dem Bildschirm begegnen. Und trotzdem gibt es ja ein Schüler-Lehrer-Verhältnis, weil ja Kirk sozusagen die Legende ist, mit der Picard aufgewachsen ist, obwohl sie jetzt beide ähnlich alt sind, aber die Idee ist ja, weil ja der eigentliche Kirk schon lange tot ist, als Picard sozusagen anfängt zu studieren und so, deswegen ist Kirk jemand, den Picard aus den Lehrbüchern kennt.
Ja.
Und jetzt steht er ihm gegenüber und teamt ab mit ihm.
Ja,
so.
Das ist halt, Picard ist ja vor allen Dingen auch immer so dafür bekannt gewesen, eigentlich gar kein Ego zu haben.
Ja.
Und da ist Kirk ja ein bisschen...
Was man sagen muss, was Picard auch nicht hat, was in diesem Film leider eklatant...
Ich habe jetzt so Angst, was du sagst.
...klar wird, ist Kampfskills.
Naja.
Denn die beiden...
Aber er ist auch Forscher, Nils.
Ja, er ist Forscher. Er ist wirklich kein... I'm a Forscher, not a Fighter, ist der große Satz von Picard. Sie reisen zurück, weil der Nexus natürlich auch praktischerweise das Reisen in der Zeit ermöglicht. Und sie reisen zurück.
Weil Zeit keine Rolle spielt.
Weil Zeit keine Rolle spielt. Und sie reisen zurück. Unser Instagram-Account, unser Twitter-Account heißt Zeit, weil Zeit keine Rolle spielt. Egal. Es hat sich gerade so angehört, wie bei Beamer nämlich weg war.
Ach so.
Wie du gesagt hast, weil Zeit keine Rolle spielt.
Aber dann würde der Account ja heißen, Zeit spielt keine Rolle.
Zeit spielt keine Rolle, genau. Entschuldigung, habe ich nicht gut ausgeführt, diesen Gag.
Unsauber gearbeitet.
Gehen wir einfach schnell weiter. So, also Zeit spielt praktischerweise im Nexus keine Rolle, weswegen sie sich an dem Moment in der Zeit zurückversetzen lassen können und auch tun, in dem Zoran auf dem dritten Meridian seine Kanone gerade bereit macht, um die Sonne zu zerschießen. Ne? Ja. Das war Deutsch, was ich gerade gesprochen habe. Und dann sind sie wieder in der Situation, dass Picard Zoran aufhalten will. Nur diesmal sind es Picard und Kirk, die Zoran überraschen. Und diesmal überlässt Picard Kirk das Kampffeld, um Zoran auszunocken.
Genau. Und damit hat Picard sozusagen seinen letzten großen Kampf.
Kirk, meinst du?
Ja, Kirk, sorry.
Und sie kämpfen gegen Zoran, der gerade übrigens, das habe ich mir ja aufgeschrieben, das wollte ich mir unbedingt noch sagen, das ist so cool an Zoran. Was ja bei Star Trek immer so eine Sache ist, ist, dass die Filme sehr zeitgeistig sind. Also die ganzen Star Trek Filme, wir sind ja jetzt hier bei Film Nummer 7, greifen immer das auf, was gerade so im Kino und im Film irgendwie in war. Manchmal sogar so einen Tacken zu spät, aber immer so das, was wahrscheinlich zu Drehzeiten gerade super angesagt war, wird da sofort aufgegriffen.
Ja.
Star Trek 7 ist irgendwann, wann ist der? Anfang 90er, Anfang Mitte 90er?
Ich guck mal kurz.
Der müsste so, glaube ich, so 94 sein oder sowas. Ich glaube, 8 ist 96, dann müsste 7, müsste dann sowas wie 93, 94 sein. Wir sind also in einer Zeit, in der im Kino plötzlich nicht nur solche Gangsterfilme wie Menace to Society und also so diese Gangfilme passieren. 94. Also wir haben Gangfilme, Menace to Society, Blood in, Blood Out, Boys in the Hood. Aber wir haben natürlich auch den Anfang des Tarantino-Kinos, Reservoir Dogs, Pulp Fiction steht irgendwie gerade kurz bevor, der läuft schon. So, das ist so das Kino, das wir haben. Und deswegen haben wir bei Star Trek das erste Mal eine Waffe. Das ist nämlich die Waffe von Zoran, die Pistole oder der Phaser oder die Laserwaffe oder wie auch immer man das nennen will, die so schräg gehalten wird. Er hält den immer so schräg, diesen Phaser.
Stimmt,
Phaser,
du hast recht. Richtiger Gangster.
Genau, weil das die Zeit war, in der es plötzlich cool war, die Waffe so zu halten. Das fand ich mega gut.
Das ist eigentlich echt auch total bekloppt.
Und bei ihm ist es aber so, wenn man die schräg hält, dann dreht sich der Lauf so rum, dass der dann wieder gerade ist.
Das ist dann quasi, er hält sie zwar alt, aber die Waffe reagiert neu.
Genau. Deswegen hatte ich hier nämlich noch Zorans 90s Waffe als Notiz. So, und Picard und Kirk kämpfen vereint gegen Zoran. Es geht ein bisschen hin und her. Kirk geht eher in den Boxkampf.
Aber auch, es wird viel geduckt auch.
In den Mann
gegen Mann-Kampf.
Es wird viel geduckt. Und dann geht es so ein bisschen hin und her. Dann gibt es da ja so eine große Metallbrücke, die dann zerbricht. Dann hat Zoran wieder einen Vorteil. Kirk hängt an der Brücke. Dann kommt Picard, um Kirk zu helfen. Rettet Kirk. Dann sagt Kirk, nee, kümmer du dich um die Kanone. Dann rennt Picard wieder zu der großen Kanone, mit der die Sonne zerstört werden soll. In der Zwischenzeit kämpft Kirk dann wieder gegen Zoran, der dann seine Fernbedienung für die Kanone verloren hat, der die Kanone gerade wieder dematerialisiert hat. Die muss also wieder materialisiert werden, um sie zu zerstören. Das heißt, Kirk muss die Fernbedienung für die Kanone kriegen, damit Picard, der jetzt an der Stelle der Kanone steht, die Kanone dann ausschalten kann. Es geht wahnsinnig hin und her in diesem Kampf. Was sich jetzt super dynamisch anhört, ist sehr konventionell inszeniert, also keine Angst, man kriegt alles mit.
Sehr behäbig. Ja. Drei alte weiße Männer versuchen auf einem Felsen einander beizukommen.
Genau. Und dann Kirk hängt dann an dieser zerstörten Brücke und auf der anderen Hälfte der Brücke ist diese Fernbedienung, die er braucht. Und mit einem beherzten Sprung springt er auf den anderen Teil der Brücke, um die Fernbedienung, die er dann auch fängt, zu kriegen. Er schafft es, die Kanone zu materialisieren, aber die Brücke ist so zerstört, dass der Teil, an dem er hängt, die Kette hat lose Glieder, die auseinanderbersten, und Kirk stürzt mit diesem Teil der Brücke die tiefe Felsenschlucht hinab, während Picard sozusagen es noch rechtzeitig schafft, die Sonnenzerstörungskanone umzuprogrammieren, die übrigens klingonisch ist. Wir haben auch gar nicht diese Klingonen-Sache völlig außer Acht gelassen.
Ich finde die auch ein bisschen, und da werden die Leute mir vielleicht widersprechen, nebenbei.
Ja, wir haben so eine komische Klingonen-Story, die noch mitläuft, weil Zoran die ganze Zeit die Klingonen dafür...
Die Klingonen helfen ihm dafür, dass Zoran ihm irgendwie, ich glaube, Lithium oder irgendwie sowas für eine ganz große Waffe... Es ist ja die Waffe, die er benutzt. Und ich glaube, er verspricht ihnen, dass sie die haben können oder irgendwie
genau,
so.
Genau, er nutzt die Klingonen so ein bisschen aus, weil das so zwei Klingonenbräute sind, die auch so ein bisschen hohl sind.
Schwestern.
Klingonen sind ja auch so ein bisschen leicht immer auszutricksen, weil die nur sehr begrenzt irgendwie nach vorne denken. Und er ist halt so link und trickst die so aus und lässt sich von denen auch so quer durchs All transportieren. Und so. Aber es ist wirklich nur so ein extremer Nebenstrang.
Die werden dann auch zerstört, also die gibt es an dem Punkt, wo wir mittlerweile im Film sind, auch nicht mehr.
Genau. Und es gibt allerdings, da muss man sagen, bei dieser ganzen Klingonen-Sache gibt's eine coole Sache, weil Jody ist ja dann quasi auch von den Klingonen gekidnappt.
Nee, ja genau, Jody wurde ja von Zoran gekidnappt und gefoltert und der hat seinen Visor umprogrammiert und deswegen ist Jody jetzt ein unfreiwilliger Spion auf der Enterprise.
Genau, und dann schießen die Klingonen auf, deswegen muss ja die Enterprise auch getrennt werden, weswegen die diese Notlandung machen, die schießen auf den Kühlraum und es ist klar, dass hier wird gleich alles explodieren, wir müssen die Scheibe von dem Körper der Enterprise trennen, alle evakuieren und so weiter und so fort. Und dann sagt Jody, okay, alle raus hier fliegt uns gleich alles um die Ohren und dann hauen die Leute alle ab. Diese Kammer, in der dieses Kühlraum ist, da geht so langsam so ein Tor runter und es gibt so dieses klassische, wie man es auch bei Indiana Jones kennt, das Steintor geht langsam runter, man muss nochmal mit so einer Hechtrolle irgendwie, beziehungsweise so eine Bodenrolle da raus und Jody ist dann, nachdem er alle raus hat, macht er als letzter diese Rolle, die wirklich noch ganz knapp über seinem Körper ist, dann geht das Tor zu und er endet diese Rolle in so einer Playboy-Pose, also er endet es in der Pose, in der man dieses berühmte Bild von Burt Reynolds nackt auf dem Tigerfell kennt. Auch so mit dem Kopf auf den Arm gestützt und so endet er seine Rolle. Das fand ich extrem cool.
Für viele, die jetzt kein Bild vor Augen haben, draw me like some of your French girls.
Genau. So, das nur nebenbei noch abgehakt. Wir sind wieder zurück beim großen Endkampf und Picard programmiert die Kanone um. Und dann kommt Zoran mit seiner 90er-Knarre, schießt auf Picard, sagt Finger weg und Picard rennt weg und Zoran geht zu seiner Kanone, weil er sie nochmal retten will, weil er sie nochmal reprogrammieren will, weil er nochmal will, dass eben diese Sonne zerstört wird und guckt aber auf dem Bildschirm, sieht, es ist zu spät.
Der Abschussmechanismus klemmt sozusagen.
Genau. Er kann sie nicht mehr umprogrammieren und anscheinend hat Picard auch was ganz Besonderes gemacht, denn Zoran guckt nochmal und es ist so ein klassischer Bösewichtblick, wie wir ihn aus 7 Millionen Filmen kennen, wo ein Bösewicht realisiert, ah fuck. Ach, okay, das ist jetzt der Moment. Das hatten wir sogar in Star Trek in den vorigen Filmen schon ein paar Mal, dass der dann am Raumschiff steht und Klingone und denkt so, ah, okay.
Liebt aber immer
bei Khan war das, glaube ich, sogar auch
den
so.
Den Moment des Erkennens. Nee, den gab es nämlich bei Khan genau nicht. Und das war ja der...
aber irgendwo in einem der... Dann war es beim dritten oder vierten, wo so ein Klingonen-Raumschiff explodiert und man kurz vorher noch den Klingonen sieht. Doch, das ist doch bei Khan.
Ist es bei Khan?
Ja, der ist doch da auf dem Raumschiff dann und dann denkt er so, oh fuck. Und
dieses, im Prinzip dieses Oh-Oh.
Genau, genau. Und diesen Moment hat er dann auch und dann explodiert diese Kanone in einer ziemlich cool, man muss sagen, in den 90ern gab es echt noch geile Filmexplosionen. Ich finde, dass die Explosion der Kanone richtig gut aussieht. Mhm. Das erinnert mich immer, ich muss dann immer denken an, mein Lieblingsexplosionsfilm aus den 90ern ist In einer kleinen Stadt, wo am Schluss nochmal das ganze Dorf in Schutt und Asche gelegt wird.
Stephen King.
Ja, und da wird dieses ganze Dorf, da explodiert das ganze Dorf in einer sensationell guten Explosion.
Okay.
Und so ist das hier auch mit dieser Kanone, die Zoran natürlich mit explodieren lässt. Und damit ist es geschafft, aber das sorgt natürlich für, nachdem Zoran dann weg ist und die Kanone weg ist, sind wir eigentlich gerettet, aber da fällt uns ein, Moment, und auch Picard fällt es ein, Kirk. Und er rennt die Schlucht hinunter und unter den verstreuten Teilen dieser abgestürzten Brücke, die er beherzt beiseite räumt, liegt ein blutender Kirk und spricht seine letzten Worte.
Viele haben sich sehr aufgeregt über diesen Tod. Wie fandst du den Tod?
Ja, ach, also ich war, also ich, es wäre, glaube ich, ein bisschen mehr gegangen. Aber man sieht auch, dass Shatner da nochmal sein ganzes Shakespeare'sches Nichtkönnen reinlegt. Und ich fand, dass sozusagen die Situation Ich glaube, es war von der Regie ganz schlau, weil die Situation ein bisschen dafür sorgt, dass Shatner nicht so viel Platz hat für dieses schlechte Pathos, das er sonst immer spielt.
Also die komplette Star Trek Community hat sich damals extrem darüber aufgeregt. Erstmal, dass er überhaupt stirbt und nicht quasi entspannt in Rente geht oder nochmal die Liebe findet oder so. Und dann fanden alle den Tod so krass beiläufig. Nee. Und unspektakulär und nicht ein Tod, den Kirk verdient.
Also beiläufig fand ich ihn nicht. Er mag ein bisschen unspektakulär gewesen sein. Ich fand ihn nicht beiläufig und ich finde es auch okay, dass Kirk stirbt. Also das ist schon, ich finde, so eine Rolle abzuschließen, finde ich auch in Ordnung. So eine ikonische Rolle.
Ich wette, die Leute hätten es okay gefunden, wenn er so gestorben wäre wie Data zum Beispiel. Weißt du, was ich meine?
Naja, aber er hat sich ja in dem Fall jetzt auch wirklich für das Gute geopfert.
Wobei, ich also weiß auch nicht, ob die Leute mit Datas Tod zufrieden waren, keine Ahnung.
Kirk hat ja mit seinem Tod gerade 900 Millionen Lebewesen
absolut
gerettet.
Und auch die Crew der Enterprise und so ja weiter und so fort. Ich glaube, es ging eher so, wie das ausgeführt war.
Ja.
Ich fand es aber übrigens auch okay und ich fand es auch irgendwie schön, dass er so leise stirbt, also dass er da quasi keine
genau,
was man ihm ja zugetraut hätte.
Genau.
Und dass Picard auch dabei war und so, das, ich fand es so symbolisch auch ganz schön. Und aber ich verstehe auch ein bisschen, aber ich hatte auch nie so eine enge Verbindung zu Kirk.
Ja. Also ich fand es völlig in Ordnung. Ich fand es auch okay. Ich fand es auch angemessen. Und ja. Damit sind wir dann auch quasi.
Genau, die Crew hat es ja dann quasi automatisch geschafft.
Ja.
Und wir sehen dann, wie die Enterprise kann nicht mehr geborgen werden, die notgelandet ist, aber dafür sehen wir, wie die Crew geborgen wird und wie so ein paar Sachen aus der Enterprise rausgeholt würden. Data hat sich mittlerweile an seinen Emotionschip gewöhnt, findet seine Katze, die überlebt hat und fängt an zu weinen und kriegt erklärt, warum man glücklich sein und weinen kann.
Ja.
Und happily ever after, außer halt für die, die gestorben sind.
Picard rettet aus dem Wrack der Enterprise noch sein Fotoalbum.
Ach ja, ja, stimmt. Ich fand übrigens die Szene sehr ergreifend, wo Picard weint.
Ja.
Wegen seinem Bruder und seinem Neffen.
Ja. Naja, und dann haben wir den Film auch geschafft.
Wie fandst du den?
Ich fand ihn okay. Ich mochte Michael McDowell. Ich fand das Buch nicht so richtig austariert. Also wie gesagt, diese Klingonen-Storyline ist irgendwie so ein bisschen useless und man hat so das Gefühl, dass es vor allem darum geht, dieses Treffen zu inszenieren. Also es hat das gleiche Gefühl, hat man ja auch damals bei Heat. Und hier war das auch so ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, okay, es geht jetzt irgendwie darum, möglichst eine Rampe zu bauen, damit Kirk und Picard sich treffen können, weil das natürlich die Sensation des Films ist.
Und ja auch nicht leicht, weil sie eigentlich nicht in der gleichen Zeit leben.
Genau.
Also da muss man ja so ein paar
Kniffe
anwenden.
Aber deswegen habe ich die ganze Zeit gedacht, so okay, ja, wenn das jetzt dann endlich passiert, dann haben wir es eigentlich auch geschafft und so ähnlich war es ja dann auch.
Ja.
Also ich finde ihn, es ist schon sehr, ich meine, traurig, dass die meisten Fans darüber so erbost sind, weil der Film ist schon sehr Fanservice eigentlich.
Aber das sagst du zu jedem Film.
Wirklich? Nee, das sag ich nicht zu jedem Film.
Aber seit wir die Reihe angefangen haben, hast du es bei fast jedem Film gesagt.
Also ich finde ihn nicht so richtig ausgewogen.
Ist er ja, glaube ich, auch nicht. Ich mag ihn trotzdem ganz gern. Also tatsächlich habe ich ihn ganz gern geguckt. Mehr als andere, die wir noch gucken oder schon geguckt haben. Ich merke auch, dass ich mich verbundener fühle mit der Picard-Crew, was wahrscheinlich normal ist, weil ich halt auch die Serie gesehen habe.
Ja.
Kleine Trivia vielleicht noch ganz interessant. Das Haus, die Farm und das Pferd, was wir da mit Kirk zusammen sehen, ja, sind alles wirklich William Shatners Haus, Farm und Pferd.
Ja, wahrscheinlich, weil er gesagt hat, na Leute, also wenn wir das drehen, dann kommt ihr aber schön alle zu mir.
Ja.
Ich habe irgendwie nicht Zeit.
Neue Bedingung, ich gehe nicht mehr aus dem Haus. Pille war nicht dabei, weil es ihm nicht mehr so gut ging. Der war sehr krank, also der Schauspieler, DeForest. Und
man hat ja auch manchmal den Eindruck, dass es Szenen gab, die für Pille geschrieben wurden.
Ja, ja, diese Chekhovs, also es ist auch, Chekhov hat dann seine paar Lines bekommen, als Chekhov dann so sauer irgendwie aus von den Presseleuten zwei Krankenhelfer macht zum Beispiel.
Ja.
Und Spock fand, dass die paar Sätze, die er hatte, so krass austauschbar und lame waren, dass er deswegen nicht kommen muss. Und als dann seine Lines Scotty bekommen hat, hat er dann nach der Premiere gesagt, wie ich gesagt, komplett austauschbar. Und deswegen waren die nicht dabei. Aber was wahrscheinlich auch keiner so richtig schlimm fand, in der Produzenten im Studio, weil es einfach ja auch teuer ist.
Das stimmt. Also ich fand ihn echt, ich fand ihn okay, aber es ist irgendwie, ich fand ihn auch, ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich ihn ganz leicht boring fand, dafür, dass es so sensationell ist, dass die beiden jetzt aufeinandertreffen und so, war irgendwie.
Es passiert ja auch erst so spät im Film. Ja,
also ich
so,
finde
ne?
zum Beispiel diese ganzen Sachen da auf dem Planeten mit Zorin irgendwie cool. Auf diesem dritten Meridian, wo sie gegen ihn kämpfen und so, das sieht irgendwie auch cool aus, die Kanone sieht cool aus, Malcolm McDowell ist auch irgendwie ein cooler Typ und so, also das mochte ich alles, aber es ist extrem viel Erklärbär-Szenen davor und bei sowas schalte ich immer ganz schnell innerlich ab, weil ich kann dem dann einfach nicht mehr folgen, wenn die ganze Zeit mir nur
ja.
Sterne ja. erklärt werden.
Aber wir sind am Ende des Films.
Ja.
Nächster Film folgt und ich kann in die Zukunft gucken ohne mich.
Das wird sehr interessant für euch.
Ich habe ihn gesehen, aber ich konnte leider bei der Besprechung nicht dabei sein.
Ja, aber dafür habe ich Marias Notizen und meine und einen ganz fantastischen Gast, mit dem ich darüber spreche. Und ich kann schon so viel vorwegnehmen, es wird für die Trekkies unter euch vielleicht eine kleine Herausforderung.
Kleiner Spoiler-Alarm. Dass Diana Diana heißt, war für euch lange Zeit nicht klar.
Die eine und Diana hört sich ja fast so ähnlich
absolut.
An.
Absolut. Genau.
Also.
Wir sind eingestiegen, wir sind jetzt in der Ära von Captain Picard.
Genau.
Meinem Lieblingscaptain, meiner großen Liebe.
Und schon das nächste Mal bist du nicht dabei.
Das ist traurig. Dabei ist es so ein toller Film.
Das ist wirklich ein toller Film. Aber ich habe deine Notizen in Ehren gehalten und ich hatte viele ähnliche Notizen tatsächlich.
Cool.
Und das könnt ihr nächstes Mal hören hier bei WMAF. Wenn ihr jetzt Anmerkungen habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben auf Twitter zum Beispiel unter @WMAF war weg.
Weil WMAF schon weg war.
Oder wenn ihr diskret drauf seid, der diskrete Charme der Bourgeoisie und uns privat schreiben möchtet, dann könnt ihr das unter
wmaf@poolartists.de.
Da lesen wir das und ob wir antworten, hängt von so einem Lotterieverfahren ab, auf das wir hier nicht weiter eingehen können. Aber wir freuen uns auf jeden Fall über alles, was ihr uns auf diesen ganzen Kanälen schreibt. Liebe Leute, der WMAF STD geht fröhlich weiter mit Teil 8. Da hören wir uns auf jeden Fall wieder. Und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Wiedersehen macht Freude.
Wie immer, wie immer.